Am Puls Biologie. Der Podcast über den Forschungsalltag von Biologinnen und Biologen.
Heute haben wir Dr. Silvio Schüler zu Gast, der sich in seiner Forschung mit dem Thema Waldgenetik auseinandersetzt. Er stammt aus Milz in Thüringen und anschließend hat er an der Uni Jena Biologie angefangen zu studieren. Seinen Doktor hat er anschließend an der Universität Hamburg gemacht, an dem Institut für Waldgenetik, indem er den Genfluss von Baumarten in unseren fragmentierten Forsten untersuchte. Im Moment leitet er das Forschungsinstitut für Waldwachstum, Waldbau und Waldgenetik. Ich bin sehr froh, ihn heute für uns in diesem Interview begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Silvio. Dein Spezialgebiet ist die Waldgenetik. Was ist für dich das Faszinierende daran?
Bäume sind so total große Organismen, sind riesige Organismen, ja, die können Hunderte, tausend Jahre alt werden. Die größten, die ich so gesehen habe, die waren 60, 70 Meter groß. Und das ist jetzt vom Ansehen schon gewaltig. Aber was ich noch faszinierender finde, dass diese ganzen Bäume aus ganz, ganz kleinen Samenkörnern entstehen. Und, die beginnen alle als diese kleinen Samenkörner. Und in diesen Samenkörnern sind die ganzen Informationen gespeichert, mit denen diese Bäume so groß werden können. Das heißt, in diesen Genen ist gespeichert, wie die Bäume später über die nächsten hunderte, vielleicht sogar tausend Jahre mit ihrer Umwelt klarkommen, ja, wie sie reagieren, wenn ein Frost kommt, wie sie reagieren, wenn irgendwann eine Trockenperiode kommt, wie gut sie wachsen, wie sie in Konkurrenz zu anderen Bäumen sich darstellen. Und das finde ich total interessant, das finde ich total faszinierend, dass diese ganz wenig Information, die in dem Samenkorn steckt, dann so eine Auswirkung auf den ganzen Baum oder auf das ganze Ökosystem haben. Und darüber hinaus verraten uns die Gene auch heute noch etwas darüber, wie die Wälder der Vergangenheit ausgesehen haben. Ja? Zum Beispiel über die Einwanderung der Bäume nach der Eiszeit, als Mitteleuropa noch wenig bewaldet oder als wir hier noch keine Bäume hatten, sondern die ganzen Baumarten, die Bäume nur im Süden Europas waren. Von wo sind die dann? Und auf welchen Wegen sind die dann zu uns gekommen? Wie haben die sich hier vermehrt? Wie haben die sich miteinander gekreuzt? Und so weiter. Diese ganzen Informationen findet man in den Genen der Bäume. Und das finde ich ganz faszinierend.
Sehr interessant. Genauso ist ja heutzutage das Konzept der Nachhaltigkeit in aller Munde. Kannst du etwas darüber erzählen, was Nachhaltigkeit mit der Forstwirtschaft zu tun hat?
Ja, Nachhaltigkeit ist quasi der Gründungsmythos der Forstwirtschaft. Und tatsächlich wurde auch der Begriff Nachhaltigkeit in der Form, wie wir ihn heute oder in einer ähnlichen Form, wie wir ihn heute verstehen, zum ersten Mal 1713 von einem Hans Karl von Karlowitz erwähnt. Das war aber damals kein Förster, sondern es war ein Bergmann. Also der war verantwortlich für Bergwerke und er war dafür verantwortlich, dass für diese Bergwerke immer genug Holz zur Verfügung gestanden hat, die damals natürlich sehr, sehr wichtig waren. Und weil diese Holznot einfach damals so groß war, hat der sich darüber Gedanken gemacht, wie man den Wald bewirtschaften müsste, dass man immer regelmäßig genug Holz im Wald stehen hat, dass man dann ernten kann. Und aus dieser ursprünglich ökonomisch gedachten Nachhaltigkeit ist im Laufe der Jahrhunderte immer mehr geworden. Zunächst hat man nur an das Holz gedacht und dann hat man auch an andere Funktionen der Wälder gedacht. Hat gedacht, okay, wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass zum Beispiel unsere Quellen, die im Wald sind, uns regelmäßig Wasser liefern. Wir müssen sicherstellen, dass vielleicht auch die Tiere und Pflanzen, die im Wald sind, sozusagen auch einen Lebensraum haben. Das ist erst in den letzten 50 Jahren dazugekommen, dieses Thema. Ja, das war früher keine ganz große Wichtig.
Alles klar. Und jetzt im Moment, mit welchen Forschungsfragen beschäftigst du und dein Team sich im Moment am meisten?
Die Forschungsthemen der letzten 10 Jahre beschäftigen fast sich alle irgendwie in irgendeiner Form mit dem Klimawandel. Auf der einen Seite natürlich, welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Wald? Das betrifft zum Beispiel, wie wachsen die Bäume mit höheren Temperaturen, mit niedrigeren Niederschlägen? Ja, also wie wirken sich zum Beispiel Trockenheiten aus langfristig? Dann natürlich die Frage, wie kann man den Wald an den Klimawandel anpassen? Da kann man verschiedene Maßnahmen in Betracht ziehen, zum Beispiel Durchforstungsmaßnahmen. Wir können überlegen, ob man in Zukunft andere Samenherkünfte verwenden, um die Wälder aufzuforsten. Das sind waldbauliche Fragen. Natürlich die verschiedenen Baumartenmischungen. Welchen Beitrag haben Mischbestände? Wie gehören die gepflegt? Also das ist ganz, ganz viel dabei. Dann natürlich immer wieder die Frage, ja, welchen Beitrag kann jetzt eigentlich der Wald auch bei der Abmilderung des Klimas leisten? Das heißt, Klimawandel ein bisschen abmildern. Da, sagen wir mal, da eine ganz, ganz interessante Frage, weil natürlich jetzt die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten eigentlich viel zu wenig gemacht hat. um den Klimawandel hintanzuhalten. Ja, also tatsächlich sind ja die gesellschaftlichen Veränderungen noch viel zu gering. Und nachdem wir selber das nicht schaffen, traut man oder möchte man natürlich, dass der Wald immer mehr macht, weil der wird das schon alles erledigen. Ja, wovor wir als Wissenschaftler lieber ein bisschen warnen, dass die Erwartungen an den Wald hier nicht zu groß werden. Und ein Thema, mit dem wir uns da das auch in diesem Zusammenhang steht, ist natürlich auch die Frage der Biodiversität. Das ist ja die Biodiversitätskrise, ist ja die zweite große Krise dieses Jahrhunderts. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt verstehen, wenn wir den Wald an den Klimawandel anpassen, welche Auswirkungen hat das auf die Biodiversität? Aber generell, wie können wir Schutz der Biodiversität und sozusagen die Anpassung an den Klimawandel, wie können wir das miteinander vereinbaren? Und wie können wir auch im Rahmen dieser Maßnahmen, die man der Waldpflege und des Waldumbaus, wie können wir da die Biodiversität auch noch besser fördern?
Sehr schön. Das ist wirklich sehr wichtig. Du hast gerade schon über falsche Annahmen gesprochen. Was gibt es denn so für falsche Annahmen in der Bevölkerung über das Thema Wald allgemein?
Ich könnte jetzt potenziell eine sehr lange Liste, gibt es sehr viele Annahmen. Ich möchte mal das aus meiner Sicht Interessanteste oder Verblüffendste nennen. Wir sind ganz, ganz oft mit Exkursionen im Wald, manchmal mit Forstleuten, manchmal mit Leuten auch vom Naturschutz, manchmal mit Menschen der breiteren Bevölkerung. Und ich bin immer sehr verblüfft, für wie selbstverständlich die breite Teile der Gesellschaft den Wald und auch die Leistungen des Waldes einfach nehmen. Ja, das wird alles, wird sehr, sehr, sehr viel wird hier als selbstverständlich wahrgenommen und der Wald, so wie er heute da ist, wird so wahrgenommen als ein Kontinuum. So muss es sein, so hat er zu sein. Das ist auch Natur, also Wald an sich wird dann generell als Natur angenommen. In der Realität muss man aber feststellen, dass noch über 95% aller Wälder in Europa, in Österreich auch bewirtschaftet sind und waren. Und ich habe ganz oft bei Exkursionen mit vielen Beteiligten irgendwo im Wald gestanden. Alle gesagt, wow, den Wald müssen wir schützen, der ist ganz besonders wertvoll. Und dann haben wir die Diskussion mit dem lokalen ansässigen Förster und die haben dann die Unterlagen aus dem 19. Jahrhundert und können dann sagen, ja, hier wurde dann im Jahr 1860 wurden hier so und so viel 1000 Eichen gesetzt und da wurden die und die Maßnahmen gesetzt und deshalb ist er so, weil er damals eben so auch geplant wurde. Das zeigt einfach, dass in dem, was wir machen, doch schon sehr viel Arbeit auch steckt und sehr viel da drinnen steckt.
Ja, nun noch mehr zu deinem Forschungsalltag. Ändert er sich über das Jahr verteilt?
Genau, das ist bei uns ganz, ganz stark saisonal bedingt. Wir betreuen ja mit meinen Teams, meine Teams sind im ganzen österreichischen Wald unterwegs. Also wir haben über 100 Versuchsflächen, die wir betreuen. Das sind Versuchsflächen zum Beispiel mit bestimmten Bewirtschaftungseingriffen, Versuch, der vielfältiger eine hohe Baumartenvielfalt zu schaffen oder eine hohe Qualität an Stämmen zu erzeugen. Oder es gibt eben auch Versuche, wo wir einfach schauen, wie der Wald wächst und da gibt es die ältesten Versuche, sind über 100 Jahre alt und da müssen wir auch alle 5 Jahre hingehen, müssen die messen. Und diese ganzen Messarbeiten, die finden hauptsächlich dann statt zwischen März und, ich würde mal sagen, Juni, Juli und dann wieder ab September, von September bis November. Dann ganz im Winter haben wir so ein bisschen Pause, aber gerade so das Frühjahr, das ist richtig voll mit Arbeiten. Und dann im Winter haben wir ein bisschen Zeit, ein paar Auswertungen zu machen, Vorträge zu machen. Dann haben wir am Bundesforschungszentrum auf Wald haben wir immer unseren Praxistag, wo wir auch die vielen Ergebnisse dann wieder an die Praxis weitergeben.
Alles klar. Welche Skills außerhalb der Biologie haben sich in deinem beruflichen Werdegang denn als nützlich erwiesen?
Aus meiner Sicht ist gerade, wenn man wissenschaftlich arbeiten will, ist es ganz wichtig, dass man gut im Schreiben ist. Ja? Also, dass man gerne Texte verfasst. Das ist es ist so eine Art Handwerk, das man können sollte, um dann auch sozusagen wissenschaftliche Publikationen zu schreiben. Aber auch wenn man einfache Texte dann für die breitere Praxis schreiben will, um das einfach den Leuten mitzuteilen oder vielleicht auch mittlerweile im Internet einen Blog zu schreiben. Also, dieses Schreiben ist ganz, ganz wichtig. Wenn man da keinen Spaß dran hat als Wissenschaftler, dann wird man sich sehr, sehr schwer tun. Dasselbe gilt auch letztendlich für den Umgang mit Menschen. Natürlich den Umgang mit meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Oder wir haben natürlich in unserem Job auch ganz viel zu tun mit den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern. Sind viel draußen unterwegs und wir müssen ganz, ganz oft auch unsere Arbeit erklären. Und das macht sehr viel Spaß. Und wenn man da, aber auch, man sollte da nicht zu scheu vor den Menschen sein, sondern sehr offen sein, weil wenn man da zu scheu ist, dann sag mal, kommt man doch in der Diskussion dann schwer weiter.
Vielen Dank schon mal für deine Antworten. Zum Abschluss würde ich noch eine kurze Schnellfragerunde machen. Also die erste wäre, wenn ich an meinen Biologieunterricht denke, erinnere ich mich
an den Blattaufbau. Das war das Thema einer meiner Prüfungen. in der Schule.
Zweitens, auf meinem persönlichen Berufsweg hat mich besonders beeinflusst
die Faszination für den Wald.
Drittens, das sollte in keinem Biologie-Schulbuch fehlen.
Informationen zur Vegetationsgeschichte und zur Veränderung unserer Wälder in den letzten 15.000 Jahren seit der letzten Eiszeit.
Viertens, mein Wunsch an die Politik ist,
die Bildung zu Biologie und Genetik noch tiefer in der Bevölkerung verankert wird, weil es einfach entscheidend ist für das Verständnis unserer zukünftigen Gesellschaft.
Fünftens, lernt mehr Biologie, damit?
Damit ihr in Zukunft besser versteht, wie sich zum Beispiel Seuchen verbreiten, wie man diesen Seuchen mit Impfstoffen begegnen kann und wie man mit biologischem Wissen die Auswirkungen des Klimawandels und auch seine Folgen besser abschätzen kann.
Und sechstens, die Wochenenden verbringe ich am liebsten
in der Natur und in meinem Garten, wo ich im Frühjahr ganz besonders gerne die Hände in die Erde stecke, um da ein bisschen im Garten was zu werkeln.
So, das war's. Vielen Dank an unseren heutigen Gast, Dr. Silvio Schüler, und danke euch auch fürs Zuhören. Das Interview führte Felix Niederberger. Der Podcast Am Puls Biologie ist eine Kooperation des österreichischen Bundesverlags ÖBV und der Austrian Biologists Association, der ABA. Bis zum nächsten Mal.